Ja, ihr Lieben, ich wollte heute noch über predigen, und zwar über das Thema, über das innere Feuer, über Motivation, den Antrieb, den Dampf, den ein Mensch haben kann oder halt auch nicht haben kann. Oder auch so ein inneres Jesusfeuer. Und vielleicht wird auch so eine kleine Predigtreihe draus, vielleicht sprechen wir ein bisschen darüber, was bringt mein Feuer zum Brennen, was bringt auch mein Feuer irgendwie runter und erstickt das Feuer, wie kann ich wieder neue Feuer fangen. Und eine Sache, die ich erstmal so gemerkt habe, ist, dass man Menschen kaum von außen alleine motivieren kann, dass das nicht geht. Oder auch im Glauben, wenn innen drin nicht irgendwie eine Glut ist, dann kannst du da Holz drauflegen, wie du willst, oder anpusten, oder es muss eine innenliegende Glut sein. Man kann Menschen nicht ausschließlich von außen motivieren. Natürlich sind wir auch abhängig von den Umständen, die uns demotivieren oder motivieren, die uns anfeuern oder so ein bisschen ersticken. Und trotzdem brauchen wir ein inneres Feuer. Und dass dieses Feuer brennt, in deinem Herzen, dafür bist nur du verantwortlich. In erster Linie, dass das passiert. Und ein Gradmesser für so ein inneres Feuer oder wie man das erkennen kann, ist unter anderem, es ist jetzt vielleicht nicht der Hauptgradmesser, aber einer, an den ich diese Tage gedacht habe, ist auch unser Geld, wofür wir unser Geld ausgeben. Wenn wir für eine Sache begeistert sind, wenn wir bei einer Sache Feuer gefangen haben, dann geben Leute Geld aus ohne Ende dafür. Ich habe lange in der Bank gearbeitet und dann weiß man das auch manchmal bei Leuten, wo Geld bleibt und man wundert sich. Und da kann man sehen, wo das Geld hingeht, da ist irgendwie auch häufig unser Herz. Und ich hatte ein Gespräch vor ein paar Wochen mit jemandem und der sagte, Mann, mit den ganzen Kirchenaustritten in der katholischen und auch evangelischen Landeskirche, das ist echt sehr dramatisch, weil auch einfach total viel Geld fehlt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ja doch auch irgendwie die ganzen Gebäude, die Gemeindezentren, die Kirchen, die ja fast in jedem Dorf, in jeder Ortslage, in jedem Stadtteil vorhanden sind und dazu sind es auch immer noch mit das schönste Gebäude im ganzen Ort, die müssen irgendwie auch erhalten werden. Und allein deswegen sollten auch Leute vielleicht auch in der Kirche sein, damit auch das einfach erhalten bleibt. Und ich habe so gedacht, ja, ist ein Punkt, aber so richtig zum Brennen bringt das mein Herz nicht. Also der Denkmalschutz, das Erhalten von alten Gebäuden. Irgendwie hat er recht, das ist schon ein Punkt. Aber er hatte auch noch einen besseren Punkt. Er sagte, ja, und außerdem ist das so, da sind ganz viele Leute, die sind aus der Kirche ausgetreten, weil sie Kirchensteuer sparen wollen. Aber sie wollen eigentlich dann trotzdem am Heiligabend in einen ganz tollen Gottesdienst gehen, in einem tollen Gebäude. Und sie wollen irgendwie ihre Kinder zu Kindergruppen geben und zur Jungschar und zur Jugendgruppe und wollen das alles gerne nutzen, aber wollen doch nichts mehr dafür bezahlen. Und das ist doch irgendwie auch blöde. Und den Punkt fand ich schon besser, weil ich da merke, oh, wenn was für Kinder getan wird, wenn Kinder und Jugendarbeit, da gute Dinge passieren, das bringt mein Herz schon so ein bisschen mehr zum Brennen. Wo ich denke, ja, das ist eine gute Sache. Und doch, glaube ich, gibt's noch einen Grund, der mich zumindest, und ich glaube auch viele andere Menschen, noch viel, viel mehr zum Brennen bringt und wo man das irgendwie auch häufig auch am Geldbeutel spüren kann. Ich möchte euch einen Tatsachenbericht hier vorlesen von Abraham. Abraham lebte vor 4000 Jahren, also wirklich sehr, sehr lange her, war Nomade, hatte ganz viele Tiere, ist mit denen von A nach B gezogen, hat auch sehr, sehr viele Angestellte. Und es war eine Zeit, da gab es noch keinen Buddhismus, kein Christentum, kein Islam und noch nicht mal das Judentum gab es. Aber auch er hatte seinen Alltag und sein Alltag war zu dem Zeitpunkt von diesen drei Versen, die ich jetzt gleich mit euch lesen möchte, von Konflikten geprägt, von Schwierigkeiten, von Problemen, also so richtig krasser Alltagsprobleme, also sogar kriegerische Auseinandersetzungen. Davor kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte und nach diesen drei Versen kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte, Probleme. Und mitten in diesem Alltag, mitten in seinem persönlichen Wahnsinn, passiert das. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Okay, das ist eine komische Situation. Das passt so gar nicht da rein. Also vorher gibt es von diesem Melchisedek, wird gar nichts berichtet und auch danach geht es irgendwie direkt wieder der Alltag weiter. Aber mittendrin erscheint Melchisedek, der passt so gar nicht irgendwie in die Welt von Abraham rein. Der hieß zu dem Zeitpunkt noch Abraham, hinterher hatte Gott ihn umbenannt in Abraham. Das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe, da gibt es eine Figur, Tom Bombadil, der passt auch nicht in die Welt von Mittelerde. Der passt gar nicht da rein, der ist irgendwie so, der erscheint plötzlich, hat auch irgendwo, ja, wie so eine andere Sphäre, in der er lebt. Und genauso empfinde ich auch diesen Melchisedek, der erscheint plötzlich und beeindruckt Abraham irgendwie. Irgendwas macht diese Begegnung mit Abraham. Und weil der so geheimnisvoll ist, gibt es um diesen Melchisedek auch einiges an Spekulationen. Zum Beispiel gibt es ein sehr altes Buch, das heißt das zweite Buch Henoch. Und da gibt es die These, dass Melchisedek, also dass die Schwester von Noah, der mit der Arche, dass die eine jungfräuliche Geburt hatte und den Melchisedek zur Welt gebracht hat. Und der Engel Gabriel ihn in den Garten Eden gesetzt hat, um ihn vor der Sintflut zu retten. Oder die Rastafaris sagen, dass Gott dreimal Mensch geworden ist. Und das erste Mal war es Melchisedek. Oder es gibt auch so New Age Autoren, die auch so Spekulationen anführen. Und natürlich ist Melchisedek da auch eine gefragte Figur. Und da gibt es zum Beispiel die These, dass es einen altägyptischen Orden, einen Melchisedek-Orden gegeben hätte. Und die haben schon die Geburt von Jesus Christus vorausgesagt. Und weil es so viele Spekulationen dazu gibt, dachte ich, da mache ich doch mal mit. Jetzt gebe ich mir auch mal meine Spekulation hier in den Raum. Wer ist denn dieser Melchisedek? Und diese Begegnung mit Abraham macht ja was mit ihm. Das ist ja nicht so, dass er sagt, komm, Denkmalschutz in einer anderen Stadt und dann sagt er, okay, sondern oder Kinder- und Jugendarbeit, sondern er gibt 10% von dem, also von viel mal eben. Irgendwas hat das mit ihm gemacht. Wer ist dieser Melchisedek? Und er taucht in der Bibel noch ein, zweimal auf, das zweite Mal in einem Psalm von David. Und dort in diesem Psalm 110 spricht David über Jesus, über den Messias. Und Jesus selber bezieht diesen Psalm 110 auf sich. Und da lesen wir unter anderem Folgendes. Der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Es geht hier um den Messias. Du, Jesus, bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann finden wir nochmal im Hebräerbrief ein ganzes Kapitel eigentlich auch noch über unter anderem Melchisedek. Eigentlich geht es um Jesus, dass er der obere Priester ist, aber es wird immer wieder ein Vergleich gezogen zu diesem Melchisedek. Dieser Melchisedek war König der Stadt Salem und ein Priester Gottes des Höchsten. Als Abraham heimkehrte, nachdem er in einer großen Schlacht mehrere Könige besiegt hatte, zog Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Da nahm Abraham den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte, und gab ihn Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und auch König des Friedens, denn Salem bedeutet Frieden. Man kennt weder seine Eltern noch seinen Stammbaum. Seine Lebenszeit hat weder Anfang noch Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für alle Zeit. Wie groß er ist, seht ihr daran, dass Abraham ihm den zehnten Teil von seiner Beute gab. Mit Melchisedek aber nahm einer den zehnten entgegen, der nach Aussage der Heiligen Schriften nicht gestorben ist. Also Abraham begegnet einem, der der König der Gerechtigkeit ist, der König des Friedens, dessen Lebenszeit keinen Anfang und kein Ende hat, der nicht gestorben ist, der dem Sohn Gottes gleicht, der genauso wie der Messias ist. Hat der eine Jesus-Begegnung gehabt? Aber Jesus war doch noch gar nicht geboren. Also die beiden können sich ja niemals getroffen haben. Also wie will Abraham Jesus getroffen haben? Das ist 2000 Jahre dazwischen. Jesus hatte auch viele Streitgespräche. Und ein Streitgespräch war unter anderem halt auch so ein bisschen, wer bist du, Jesus? Du spielst dich hier auf, du bist doch ein Angeber. Du tust so, als wärst du so wichtig und Abraham ist wichtig. Und du tust so, als wärst du wichtiger als Abraham. War zum Beispiel ein Streitgespräch. Und gucken wir uns aus diesem Streitgespräch mal eine Passage mal an. Jesus sagt, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt. Und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist doch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und bin ich oder ich bin ist auch der Name Gottes im Alten Testament. Gott wird einmal gefragt, wie heißt du? Und dann sagt er, ich bin. Ich bin, der ich bin. Nach der Aussage wollen sie ihn fertig machen. Also wollen sie ihn steinigen und er kann sich noch irgendwo, kann da noch entkommen und abhauen mit seinen Leuten. Aber das ist die totale Provokation. Also Jesus sagt, hey, bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. Und Abraham hat mein Kommen gesehen und mit jubelnder Freude hat er es erlebt. Könnte doch sein, dass Abraham eine Jesusbegegnung hatte. Jesus begegnet auch heute noch vielen Menschen in Visionen, in Träumen oder irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht sogar auch in echt. An allen Orten der Welt, es gibt Berichte, ob im Irak, in Saudi-Arabien, in Afghanistan, vielfach in Gebieten, wo es gerade ja, viel Härte da ist, wo die Leute viel Leid haben, berichten ganz viele Leute von Jesusbegegnungen. Vielleicht hat Abraham eine Jesusbegegnung gehabt. Weil so diese ganzen Beschreibungen, König des Friedens, König der Gerechtigkeit, kein Anfang, kein Ende, du bist der ewige Priester und so weiter, das klingt so nach Jesus. Und Melchisedek kommt ihm entgegen mit Brot und Wein. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jetzt sagst du vielleicht auch, Mann, das ist doch irgendwie ganz schön spekulativ. Und ja, das ist spekulativ. Und ich will auch gar nicht sagen, ob das jetzt sozusagen Jesus höchstpersönlich war, der ihm dort begegnet ist. Jesus sagt, ich war schon, bevor Abraham geboren wurde, gab es mich schon. Und ich glaube, das könnte so sein. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen egal. Denn ich glaube, dass Abraham einen Jesus-Moment hatte und selbst wenn es irgendein normaler Mensch gewesen wäre, kann Abraham eine Jesusbegegnung gehabt haben. Wir werden gleich auch zusammen Abendmahl feiern. Wir haben Brot da, wir haben Traubensaft, wir haben jetzt keinen Wein genommen. Und noch da glaube ich daran, dass es passieren kann, wenn dir gleich die Leute, die das dir bringen und auf dich zukommen, und die begegnen mit Brot und Wein, dass du einen Jesus-Moment haben kannst. Und ich habe selber erlebt, und die Bibel ist so voll davon, dass solche Begegnungen ein so großes Potenzial haben. Und man kann Jesus begegnen in den Leuten hier im Raum. Man kann Jesus sehen in anderen Menschen. Er hat selber davon gesprochen. Man kann eine Jesus-Begegnung haben, selbst wenn man ja, die Leute an seinem Tisch vielleicht anschaut. Und das macht was. Das macht was mit Leuten. Zum Beispiel der Enkel von Abraham, der hieß Jakob. Und der hatte einen Traum. Er hat Open Air geschlafen und hat dort einen gewaltigen Traum von der Himmelsleiter, von der Stairway to Heaven, wo die Engel rauf und runter gehen und dann ihm Gott persönlich begegnet und ihm eine Zusage macht. Und als er aufwacht, sagt er, oh Mann, das ist ein heiliger Ort hier. Hier müssen wir irgendwas draus machen, ein Gebetshaus oder einen Altar. Und Gott, wenn das alles so eintrifft, du mich so segnest, ich gebe dir 10% von allem, was ich habe. Unser Mentor, der uns durch den Gemeindeentwicklungsprozess führt, der fragte uns mal, wie oft sprecht ihr als Gemeinde eigentlich über Geld? Und wir dann so, ich glaube vor 4-5 Jahren haben wir mal darüber gepredigt oder ja, wir haben da auch eine Spardose, heute steht sie zum Glück auch mal vorne da, wo man was spendenmäßig reinstecken kann, vergessen wir aber auch die halbe Zeit. Und dann rief mich noch tatsächlich eine Person an, ich sage nicht, wer es war, aber die schon lange hier hinkommt und fragte so, Wolfgang, also eine Sprachnachricht war das, wäre es eventuell möglich, dass ich vielleicht die Kontonummer von der Gemeinde erfahren könnte, so, weil ich würde auch mal gerne was spenden. Und wir so, oh nein, das ist ja echt, wir sind ja so schlecht da drin, überhaupt mal, dass, also wenn Leute schon danach fragen müssen, nach der Kontonummer der Gemeinde, als wäre es ein Geheimnis, das ist ja echt ein Witz. Und hier ist sie, die Kontonummer, wo ihr sagen könnt, wir wollen besser darin werden. Und darüber hinaus haben wir hier auch mehrere Banker da. Die Steffi ist da, der Holger ist da, die auch aktiv im Bankjob sind, die euch auch sonst vielleicht auch bei Prozentrechnung behelfen können. Aber rechnet vielleicht lieber nochmal nach, hinterher ist das dann doch zu viel. Was ich aber sagen will, ist, eine Jesusbegegnung ändert mein Herz, bringt es nochmal ganz auf eine andere Art und Weise zum Brennen wie nichts anderes. Es gibt wirklich gute Anliegen und ich wollte das nicht als irgendwie mich drüber lustig zu machen. Es ist so wichtig, auch die Kirchengebäude, das kostet alles Geld. Und wenn man irgendwie einen Gottesdienst feiern will und sei es nur am Heiligabend, dann braucht man dafür ein Gebäude. Und auch das bringt mein Herz ein bisschen auch so zum Schwingen, wo ich denke, ja, ein cooles Gebäude zu finanzieren, Denkmalschutz. Aber wenn es um Menschen geht, für Kinder und Jugendarbeit was zu geben, dann brennt mein Herz viel mehr. Aber wenn Jesus auf mich zukommt mit Brot und Wein und sagt, Wolfgang, ich hab dich lieb. Wolfgang, ich liebe dich. Ich will dich befreien. Ich will dich segnen. Ich habe mein Blut für dich gegeben. Das Brot. Ich habe meinen Leib für dich gegeben. Ich bin bereit, alles für dich aufzugeben. Den Himmel, meine Gesundheit, meinen Ruf, meine Ehre, meine Würde. Dann bedeutet das für mich alles. Und es hat in mir eigentlich auch immer den Reflex, dass ich, wenn mich das immer wieder ergreift und ich merke, Jesus hängt am Kreuz, nackt oder halbnackt, bespuckt und verachtet, dass ich denke, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Und dann, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir das, was ich habe, zur Verfügung stellen. Wenn du mein Auto brauchst, ich irgendwo hinfahren soll, gerne. Wenn ich irgendwie anrufen soll, irgendwen, gerne. Wenn ich irgendwas finanzieren soll oder auch Armen oder sonst irgendwas helfen soll, dann will ich mich dir hingeben. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und das bringt mein Herz total zum Brennen. Ja, wir feiern jetzt Abendmahl. Und ja, Noah, Ogni, ich hatte euch vorher gefragt, ob ihr einmal hier vorne hinkommen könnt und Wein und Brot verteilt. Wir sagen häufig auch immer noch die Worte, wenn wir denen das Brot geben, Christi Leib für dich gebrochen. Und wenn wir den Wein, den Traubensaft geben, Christi Blut für dich vergossen. Und ich will gerne noch einmal beten, weil vielleicht habe ich das schlau gesagt, vielleicht aber auch war es auch ein bisschen krude. Wie hat es mit dem Melchisedek, ob das jetzt wirklich Jesus war, lege ich das nicht auf die Goldwaage. Auf jeden Fall glaube ich, dass Abraham einen sehr besonderen Moment hatte und dass er einen Jesus-Moment hatte. Und ich glaube, dass man Jesus auch in Ogni und in Noah sehen kann. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir lernen, dich zu spüren, dass wir lernen, dich zu sehen, dass wir lernen, dich zu hören. Und dass wir lernen, dich wahrzunehmen mit vielleicht auch den anderen Sinnesorganen, jetzt vielleicht auch dem Geschmack. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Jesus, wenn ich das spüre oder merke, mir es bewusst wird, dass du alles für mich gegeben hast, was ich auch immer noch nicht so ganz verstanden habe. Weil du hättest genug Gründe, irgendwie jeden von uns schon längst auf den Mond zu schießen. Ja, Jesus, dann geht mein Herz auf. So geliebt zu werden, ist nach all den Jahren, nutzt sich nicht ab, hat sich nie abgenutzt. Und ich bitte dich, dass unser Herz irgendwie berührt wird, auch jetzt in der Musik und im Abendmahl. Danke, Jesus, dafür, dass du deinen Leib gegeben hast. Danke dafür, dass du dein Blut gegeben hast. Danke dafür, dass du deine Gesundheit ruiniert hast für uns. Danke für deinen Mut, Herr. Amen.